Römische Gräber und digitale Bilder. Kunstgeschichte zwischen Schöpferischem, Technik und Wissenschaft. In diesem vielfältigen Rahmen bewegt sich das heutige Studio Nordwest im Nordwestradio. Ich stelle Ihnen die besondere Ausrichtung des kunstgeschichtlichen Seminars der Berliner Humboldt-Universität vor. Deren heutiger geschäftsführender Leiter, Horst Bredekamp, hat die Schwerpunktbildung im Verhältnis von Kunst-, Wissenschafts- und Technikgeschichte maßgeblich geprägt. Er hat sich schon seit langem mit Bildern von Technik, Maschinen und Computern und ihren Wurzeln in der Hochkultur seit der Antike befasst. Für ihn hat die Neuausrichtung der Kunstwissenschaft in Berlin etwas zu tun mit der Umorientierung in den Geisteswissenschaften insgesamt.
Das Besondere der Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität liegt in ihrer Einbindung und in ihrer Geschichte. Die aktuelle Einbindung hat zu tun mit der Neustrukturierung der Universität nach der Wende, die dann dazu geführt hat, dass die Humboldt-Universität mit denen, die dann geblieben sind, sich gleichsam eingeschworen haben, etwas Neues zu kreieren. Und das hat im Bereich der Kulturwissenschaften doch zu einer Forcierung geführt, die in den Bereich der Medien allgemein gegangen ist, in die Kulturgeschichte und in die visuellen Medien, also in die Kunstgeschichte und Archäologie. Und in diesem Zusammenhang hat die Kunstgeschichte einen eigenen Stellenwert erworben, den sie bis heute auch auszufüllen versucht.
Ja, aber wenn Sie jetzt sagen, die Kunstgeschichte hat einen eigenen Wert bekommen, was bedeutet das denn jetzt konkret?
Konkret bedeutet dieses, dass die Kunstgeschichte ihre traditionelle Stärke, und das ist die Kontextualisierung, in einem Moment einbringen und aktiv machen konnte, als die kulturwissenschaftliche Wende ein neues Paradigma für alle Geisteswissenschaften wurde. Ihre traditionelle Bereitschaft und auch ihr innerer Zwang geradezu, das Werk nicht nur in seiner inneren Bestimmung, sondern auch durch die Einkreisung über die Funktionen, über die politischen Bedingungen, über die sozioökonomischen Bedingungen einzukreisen und zu bestimmen, passte gleichsam genau in diese Phase der frühen 90er Jahre, sodass sich hier ein Strang ergab, der von der Kunstgeschichte her geradezu prädestiniert war, um eine Erneuerung zu leisten. Und der zweite Strang waren die Medien, die durch die Digitalisierung eine völlig neue Sensibilisierung erfahren haben. Auf diesem Bereich hat die Kunstgeschichte sehr früh sich betätigt, schon aufgrund der materialen Massen, die sie zu bewältigen hat.
Vor dem Hintergrund dieser Neustrukturierung spielt auch die traditionelle, eher konservative, an der Bildbetrachtung orientierte Kunstgeschichte keine große Rolle mehr. An ihre Stelle tritt das, was Bredekamp lieber mit dem Begriff von Bildwissenschaft umschreibt.
Ja, ich versuche, die Kunstgeschichte als genuine Bildwissenschaft zu bestimmen. Ich halte die Abspaltung von einer Bildwissenschaft oder den Bildwissenschaften von der Kunstgeschichte für eine wirklich höchst problematische Entwicklung. Ich glaube nicht, dass man mit einer semiologischen, einer medientheoretischen oder einer eher naturwissenschaftlichen Begründung eine Bildwissenschaft fundieren kann, sondern aus dem Grund, weil das Bild diachron organisiert ist, sich auf Bilder bezieht und nicht nur oder ausschließlich auf das, was es repräsentiert, muss eine Bildwissenschaft historisch organisiert sein. Und dieses historische Denken des Rekonstruierens von der inneren Bildgeschichte lehren bislang Archäologie und Kunstgeschichte. Deswegen sind diese beiden Fächer die genuinen bildwissenschaftlichen Disziplinen. Und wenn ich für die Bildwissenschaft oder Bildgeschichte plädiere, dann im Sinne einer kunsthistorischen Fundierung. Und ich möchte mich sozusagen in einem Zwei-Fronten-Kampf, ist zu martialisch ausgesprochen, also in einer Zwei-Seiten-Situation bewegen. Ich möchte einerseits mein Fach davor bewahren, sich nur mit der Hochkunst zu beschäftigen und andererseits Bildwissenschaftler, die glauben, dass sie die Bildgeschichte gar nicht brauchen, vor dieser Illusion bewahren. Also mein Plädoyer geht in Richtung einer sehr offenen Kunstgeschichte, die sich als historische Bildwissenschaft versteht, wie sie es bis 1933 auch gewesen ist.
Ist das dann auch die Tradition von Warburg?
Ja, das ist ein Versuch einer Fortführung der Warburgschen Kunstgeschichte, die er ja explizit als Bildgeschichte definiert hat. Der Stock in der Warburg-Bibliothek, der der Kunst zugeordnet war, hieß nicht Kunstgeschichte, sondern Bild. Schlicht und einfach Bild, neben Sprache und Religion und dem Sozialen. Das waren die vier Stockwerke. Und dieses fundamentale Stockwerk, wie gesagt, hieß schlicht und einfach Bild. Und es ist ja nur zu bekannt, dass A.B. Warburg sich mit Raphael ebenso beschäftigt hat wie mit Bildteppichen der Niederlande, wie mit der Imagination von Unterseebooten im Mittelalter, wie auch mit Briefmarken der Weimarer Republik, mit Fotografien des Weltkrieges und allgemeinen visuellen Strategien. Das ist sein Komplex gewesen.
Bredekamp zählt zu dieser Tradition neben A.B. Warburg, dem bekannten Hamburger Kunstwissenschaftler, dessen kunstwissenschaftliche Bibliothek in den 30er Jahren von Hamburg nach London verlagert werden musste, auch noch Kunsthistoriker wie Adolf Wölflin oder die Wiener Schule der 20er und 30er Jahre. Eine Tradition, die mit 1933 abgeschnitten war, an die es jetzt wieder anzuknüpfen gelte. Ein solcher Blick auf das Bild nimmt dieses ernst und macht nicht kulturkritisch die Augen zu vor der Flut der Bilder unserer Tage. Angesichts von Computern, Fernsehen, Handys oder Werbung begreifen viele Kulturkritiker diese Flut ausschließlich als Entfremdung. Das Bild jedoch ist ein wichtiger Teil unserer Kultur seit dem Altertum.
Ich habe dieses, ich hoffe, das sagen zu können, von Beginn an als eine problematische und geradezu fatale Entwicklung empfunden. In der pessimistischen Rede von der alles überwälzenden Bilderflut oder der diffus majestätischen Bilderschwemme, die alles wegspült, habe ich eine Vergötzung des Bildes gesehen, die das begriffliche Denken und die Analysefähigkeit von vornherein ausschalten oder auszuschalten versuchen. Und habe für mich selbst eine Art Gegenprogramm zu entwickeln versucht, das gerade in den Bildbereichen, die scheinbar diffus, ohne Überlegung, instinktiv produziert, uns als Schwämme entgegenkommen, ein hohes Maß an Analysefähigkeit enthalten ist. Man kann und muss diese Wand der Bilder geradezu durchbrechen oder die Tapete sozusagen, die uns umfassend umgibt, durchschneiden, um von dieser platonischen großen Rede der Idole, die uns umstellen und bedrängen und bezwingen, wegzukommen. Mein sozusagen Urzugang zum Bild eines antiplatonischen Denkens, dass das Bild ernst zu nehmen versucht in seiner Materialität und in ihm nicht etwa ein entfremdetes Idol, sondern die Kraft der Weltkonstitution erkennt, hat sich auch in dieser Phase natürlich ja ausgedrückt. Nicht? Das ist mein entschiedenes Anliegen, zu zeigen, dass auch das scheinbar unbedarfteste, scheinbar entfremdetste Bild lohnt, zum Objekt der Analyse zu werden. Das heißt aber nicht, dass das Bild eine Hegemonie besäße oder dass aus diesem Grund die Sprache in das zweite Glied treten würde, sondern im Gegenteil. Die Sprache muss instand gesetzt werden, sich mit dieser Kapazität des Bildes als Dominium jetzt angesprochen gegenüberzustellen und dieses zu durchdringen und zu analysieren.
So rückt das Verhältnis von Sprache und Text in den Mittelpunkt der Forschungen von Horst Bredekamp. Man könnte auch sagen, es ist in gewisser Weise der Fokus, in dem sich alles zentriert.
Die Sprache ist die Bedingung der menschlichen Kommunikation, darüber braucht man nicht zu streiten. Mich interessiert das, was die Sprache nicht erreicht. Und mich interessieren Denkformen, die im Zwischenspiel zwischen der sich bewegenden Hand, als ein Beispiel jetzt in Bezug auf die Zeichnung, zwischen der sich bewegenden Hand und dem Denkapparat funktioniert. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Motorik der Hand
zum Denkprozess einen entscheidenden Beitrag bietet in Bezug auf die Zeichnung. In jeder Form, in der der Gedanke sich noch nicht ausformuliert habend erstmals äußert. Das ist die alte Theorie des Dissenio. Das trifft zweifelsohne zu seit dem 16. Jahrhundert. Der Gedanke ist am unmittelbarsten in der feinen Skizze. Nicht dann kommt erst die sprachliche Ausformulierung. Das ist das eine. Das ist ein wesentliches, unverzichtbares Merkmal der Visualisierung von Denkprozessen. Sehr schnell, sehr unmittelbar, probierend geradezu. Der Text ist bereits, setzt in der Regel auf einer Ebene ein, in der sich die Erkenntnisse bereits abgelagert haben. Ich komme also tiefer in den Prozess des Ausprobierens, des Findens und des Suchens und der Dynamik des Denkens. Das ist das eine. Und die zweite Komponente liegt eben in dem schon angesprochenen, dass im Bild Komplexitäten auf einen Blick zu erfassen sind, während in der Sprache es in der Zeit abläuft. Das Lessing-Problem, nicht Laocoon. Dies sind die beiden Komponenten, die mich eben seit langer Zeit bewegen in meinen Forschungen.
So erklärt sich auch der Zusammenhang von Kunst- und Wissenschaftsgeschichte, der sich im technischen Bild zeigt, der aber auch erscheint in Bredekamps Einzelarbeiten, etwa zu dem Evolutionstheoretiker Darwin oder vor allem zu den Kunstkammern, die häufig von den Sammlungen der Höfe ausgingen. Hier erstreckt sich aus der Sicht des Berliner Kunsthistorikers ein großer Bogen, der bis in die Weltausstellungen der Gegenwart reicht. Noch vor 200 Jahren waren Künstler sehr häufig auch Forscher und Naturwissenschaftler. Bredekamp hebt hier zwei Tendenzen hervor.
Leonardo, sein Lehrer Francesco di Giorgio Martini sind nur Symbolfiguren eines unmittelbaren Zusammenspiels von Künstlern und Naturwissenschaftlern, vor allem über die Theorie und Praxis der Perspektive. Bernard Palissy, der große französische Forscher, ein zweiter Leonardo, war alles in einem natürlich, nicht? Techniker, Erfinder des Porzellans, einer bestimmten Art des Porzellans. Er hat mechanische Geräte erfunden und war zugleich Künstler und Kunsttheoretiker. Das ist also ein Königsweg, ein klassischer Strang der Kunstgeschichte, Kunst und Technik in der Person des Künstlers als ungetrennte Einheit zu finden. Der zweite Strang bezieht sich auf die von Ihnen angesprochenen Sammlungen, in denen eben keinesfalls nur Kunstwerke, sondern Naturobjekte, technische Geräte und Kunstwerke zusammengefasst worden. Das ist die Tradition der Kunstkammer, die meines Erachtens nie aufgehört hat. Klassischerweise wird argumentiert, mit der Französischen Revolution ist diese Tradition vorbei. Ich bin überhaupt nicht von dieser These überzeugt, sondern das Prinzip der Kunstkammer verlagert sich nur in andere Bereiche und wirkt bis heute fort. Das sind einmal die Kunstkammern, die wirklich überdauert haben. Berlin ist das allerbeste Beispiel. Die Kunstkammer des Schlosses ist erhalten geblieben. Das neue Museum, das jetzt rekonstruiert wird, war eine klassische Kunstkammer. Es gibt eine völlig ungebrochene Tradition der Kunstkammer vom Schloss über das neue Museum zum Museum für Kunst und Gewerbe, das bis heute existiert. Also neben der Fortdauer der Kunstkammern in den Museen für Kunst und Gewerbe gibt es die Verlagerung in Bereiche wie die Weltausstellungen. Weltausstellungen sind gigantische Kunstkammern auf Zeit, eine gigantische Wiederauflage der Prager Kunstkammer von um 1600, mit den wissenschaftlichen Instrumenten, den ultimativen Forschungen, zugleich aber auch Sammlungsgegenständen, die sozusagen die historische Gravitation darstellten. Beides hatte man in Hannover, nicht? Und der dritte große Bereich ist das Kaufhaus, das man als Kunstkammer definieren kann, indem die Umlaufgeschwindigkeit gegen Null geht. Ein Kaufhaus, wie es das KDW in Berlin oder am Alex, das große Kaufhaus, sind sozusagen mikrokosmische Zusammenballungen der gesamten Welt in Einzelobjekten, die hier nun zum Verkauf stehen natürlich nicht. Aber die Idee, die Welt mikrokosmisch zusammenzubringen, ist hier enthalten geblieben.
Aus Bredekamps Sicht stellt sich in diesen Versuchen, das Ganze zusammenzudenken, letztlich Kultur her. Sie schafft ein Gesamtbild, an dem man sich orientieren kann, in dem aber auch zum Ausdruck kommen soll, dass Menschen ihre Welt beherrschen können. Wie erfolgreich das im Einzelnen auch sein mag, so drückt sich zumindest der Anspruch im Bild des Künstlers wie im Bild von Kunstkammern, Kaufhäusern oder Computern aus. Aufgabe des Kunsthistorikers ist es dann, diese Spuren zu sichern.
Die Welt in den verschiedensten Materialien noch einmal zusammenzudenken oder wieder neu zusammenzudenken, sind Reflexe dieses Wunsches bei aller Spezialisierung, nicht holistisch, sondern begrifflich einen Kosmos zusammenzudenken. Und selbst im Digitalen, das war mein Punkt, ist diese Bewegung spürbar. Also in einem Bereich, der scheinbar sich von aller Materie, scheinbar, ich betone das, sich von aller Materialität gelöst hatte, wird diese Möglichkeit der Zusammenfassung von allen Bildwerken ganz besonders virulent. Und hierzu haben wir auch im kunstgeschichtlichen Seminar ein Projekt, nämlich alle Bilder dieser Welt gleichsam digital zusammenzufassen und damit das Prinzip der Kunstkammer auch auf einer Ebene, die scheinbar von allem Haptischen entfernt ist, zu repräsentieren. Also das ist diese Doppelbewegung, Spezialisierung und Verallgemeinerung, die ich niemals als sich wechselseitig ausschließende, sondern sich wechselseitig stützende und geradezu anfeuernde Größen gesehen habe. Dieses begründet mein andauerndes Interesse sowohl für den Computer wie auch die Kunstkammer.
Computer als Kunstkammer. Der Berliner Kunsthistoriker Horst Bredekamp über die Zielrichtung seiner Arbeit.